Reiseerlebnisse auf den schönsten Wasserwegen der Welt. Flussreisen und Flusskreuzfahrten mit Thurgau Travel.
In dieser Episode begleiten Sie Reisejournalist Henry Barchet auf eine außergewöhnliche Flusskreuzfahrt mit der MS Thurgau Chopin. Von der Kieler Förde bis zur Spree. Die Route führt zu maritimen Highlights wie dem Nord-Ostsee-Kanal und dem Schiffshebewerk Scharnebeck. Unterwegs erwarten Sie spannende Landausflüge in Kiel, Lüneburg, Potsdam, der Autostadt in Wolfsburg und Hamburg, inklusive einem nächtlichen Besuch auf der legendären Reeperbahn. Leinenlos also jetzt für die Fahrt mit der MS Thurgau Chopin von Kiel bis nach Berlin.
Startpunkt für die Reise von der Förde an die Spree ist der Satori-Kai, direkt in der Altstadt von Kiel. Hier liegt die Thurgau Chopin direkt gegenüber dem Terminal, wo die großen Fährschiffe nach Oslo ablegen. Bevor unser Flussschiff Kurs auf den Nord-Ostsee-Kanal nimmt, erklärt Stadtführer Hans Laubner den Passagieren aber zunächst einmal, was die Kieler Förde ist.
Die Kieler Förde ist eine Meeresbucht der Ostsee. Entstanden ist sie, wie auch andere Buchten hier an der Ostsee, in der Eiszeit. Und sie ragt hier in Kiel wie ein Keil ungefähr 15 Kilometer in die holsteinische Landschaft bis in die Innenstadt von Kiel hinein.
Und hier in der Innenstadt von Kiel liegt die Thurgau Chopin. Ein Flusskreuzfahrtschiff, eher ungewöhnlich für Kiel, denn wenn man hier in den Hafen schaut, sind die Schiffe ja doch manchmal eine Nummer größer.
Das ist absolut richtig, dennoch haben wir uns gewöhnt an die Binnenschiffskreuzfahrtschiffe, aber sie sind deutlich in der Minderheit hier in Kiel.
Denn Kiel ist eine maritime Stadt, hier dreht sich eigentlich alles um die Schifffahrt, oder?
Ich würde nicht sagen alles, aber doch sehr viel. Es ist ein Impuls für vielerlei Dinge, sei es im Arbeitsleben, in der Wirtschaft, aber auch in der Freizeit. Die Kieler Förde ist eigentlich das, was die Stadt Kiel in erster Linie auch bestimmt.
Eine wichtige Sache für Kiel ist der Nord-Ostsee-Kanal, den die Thurgau Chopin ja dann auch befahren wird. Der ist schon für Kiel, aber auch für die ganze Schifffahrt ein bedeutendes Bauwerk, das auch die Stadt so ein bisschen prägt und mitbestimmt.
Das ist absolut richtig. Der Nord-Ostsee-Kanal bestimmt nicht nur manches im Leben der Stadt Kiel, sondern auch des Landes Schleswig-Holstein und sogar weit darüber hinaus. Denn viele der Schiffe, die den Kanal befahren, kommen ja auch aus ausländischen Häfen, aus Nordseehäfen oder eben den Ostseehäfen.
Können Sie gerade mal so ein paar Daten nennen, um die Bedeutung zu unterstreichen dieses Wasserwegs?
Ja, der Nord-Ostsee-Kanal ist nach wie vor doch trotz abnehmender Passagezahlen die meistbefahrene künstliche Seewasserstraße der Welt und hatte im letzten Jahr knapp 25.000 Passagen. Das sind statistisch gesehen knapp 70 pro Tag.
Und zu einer dieser Passagen zählt an diesem Tag auch die Durchfahrt der Thurgau Chopin. Am Steuer der erfahrene Kapitän Frank Behring, der das Flussschiff routiniert an den großen Container- und Fährschiffen vorbeimanövriert, als er in den Nord-Ostsee-Kanal einbiegt.
Also von nautischer Sicht haben wir da keine großen Probleme. Wir haben Lotsen an Bord, die uns immer nautisch und technisch beraten, fahren 100 Kilometer durch den wunderschönen Nord-Ostsee-Kanal. Also uns macht Spaß, da zu fahren. Das ist einer unserer auch mit Lieblingsstrecken.
Die Thurgau Chopin ist ja ein kleines Schiff. Wie ist das so, wenn man da dann mit den ganz großen Schiffen dann unterwegs ist auf dieser Wasserstraße?
Wir bewundern das immer, die großen Containerschiffe und ja, Frachtschiffe. Und die Gäste freuen sich, wenn wir mittendrin wie so ein kleines Beiboot dahinstehen da.
Im Innern ist die Thurgau Chopin dann aber alles andere als ein Beiboot, erklärt Kreuzfahrtdirektor Martin Müller den Passagieren ihr Zuhause für die nächsten Tage.
Also das Schiff ist ein eher kleineres Schiff. Also wir haben 42 Kabinen, Maximum 80 Personen. Es ist ein bisschen auch im Jugendstil empfunden. Es gibt im Salon so große zwischen den Fenstern Glaswände und das ist eigentlich Lalik nachempfunden. Lalik damals wirklich aus der Blütezeit vom Jugendstil, 20er Jahre, hat ja sehr, sehr viele von diesen Glasfenstern gemacht. Das ist so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt und das macht da schon den Reiz aus. Es ist was ganz Spezielles.
Und weil es ein elegantes Schiff auf einer besonderen Reise ist, kommen die Besucher in den Genuss eines zusätzlichen kulinarischen Erlebnisses.
Ja, normalerweise auf einer Kreuzfahrt gibt es ein Gala-Diner. Das ist meistens gegen Schluss. Aber hier auf der Thurgau Chopin gibt es zweiten Abend auch noch ein Galadine. Also wir haben zwei Galadine.
So gestärkt durchfahren die Passagiere den Nord-Ostsee-Kanal und passieren dabei immer wieder riesige Frachtschiffe, die mit unzähligen Containern beladen sind. Am Ende des Kanals biegt die Thurgau Chopin dann in die Elbe ein, fährt flussaufwärts und nimmt Kurs auf Hamburg. Spätestens als das Schiff das Schulauer Fährhaus erreicht, das sich westlich vor Hamburg befindet, versammeln sich nahezu alle Passagiere auf dem Sonnendeck. Am Ufer des Fährhaus ist nämlich die Willkommenshöft, eine weltweit einzigartige Schiffsbegrüßungsanlage am Elbufer. Seit 1952 werden dort alle Schiffe, die den Hamburger Hafen ansteuern oder verlassen, mit einer besonderen Zeremonie begrüßt und verabschiedet. Und so auch die Thurgau Chopin.
Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können.
Bevor es dann an die Anlegestelle im Hamburger Hafen geht, dreht Kapitän Frank Behring erst noch einmal eine kleine Hafenrunde vorbei an der inzwischen weltberühmten Elbphilharmonie, dem neuen Wahrzeichen Hamburgs und den Landungsbrücken. Beim Landausflug zeigt Stadtführer Ahrens dann noch weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Das sind sozusagen einige bauliche Juwelen in der Innenstadt, wie zum Beispiel das prächtige Rathaus aus der Zeit von Kaiser Wilhelm, die Michaeliskirche, die schönste und größte Barockkirche Norddeutschlands zum Beispiel. Ferner dann haben wir hier seit einigen Jahren zweimal Weltkulturerbe, einmal die berühmte Speicherstadt, der bedeutendste historische Speicherhauskomplex der Welt und dann auch noch das Kontorhausviertel, das bedeutendste historische Bürohausviertel der Welt, mit dem spitzesten Haus weltweit, mit dem Chile Haus, einem Steinschiff zum Beispiel. Dann natürlich auch herrliche Ausblicke über die Alster, von der Lombardsbrücke aus, auf die Innenstadt, auf die Stadtkrone, eine der schönsten Stadtsilhouetten Deutschlands, nicht die Abfolge der Kirchtürme. Und das harmonische Bild davor, die Alsterdampfer. Ja, das ist insgesamt ja eine sehr umtriebige, quirlige, sehr lebendige Stadt. Hat im Krieg zwar erheblich was abbekommen, aber in der Innenstadt sind doch allerhand Baujuwelen erhalten geblieben. Man kann wirklich in kurzer Zeit, jetzt in diesen anderthalb Stunden, das Wesentliche von Hamburg zeigen.
Und da zu einer Stadtbesichtigung von Hamburg auch eine Hafenrundfahrt gehören sollte, steigen die Passagiere dann an den Landungsbrücken um vom Bus in eine Barkasse.
So, die Herrschaften, ich darf Sie jetzt mal ganz herzlich begrüßen hier an Bord der Motorbarkasse Marie zur großen Hafenrundfahrt. Wir legen jetzt hier so gerade eben ab von den Sandfordy Landungsbrücken, Europas größter, modernster schwimmender Wasserbahnhof. Bei der Hafenrundfahrt reden wir auch nie von links oder rechts, sondern immer nur vom Backbord und Steuerbord. Rechte Seite Steuerbord, linke Seite Backbord. Am besten daran zu erkennen, wenn ihr euren Nachbarn mit der rechten Hand ganz zart über die linke Backe streichelt. Wenn die rot wird, dann ist das Backbord.
Komplett wird ein Hamburg-Besuch aber erst, wenn man abends dann noch auf einen ganz speziellen Landausflug geht, nämlich auf eine organisierte Kiez-Tour in St. Pauli. Dabei werden die Passagiere zunächst einmal vom Kiezkenner Alex aufgeklärt, woher die Reeperbahn ihren Namen bekommen hat.
Die Reeperbahn, an der wir hier gerade stehen, heißt Reeperbahn, weil da Reeper, Rebschläger gearbeitet haben, die haben Taue gemacht. Taue sind dicke Seile, mehrere hundert Meter lang, die wurden für die Schiffe im Hafen gebraucht. So ein Großsegelschiff hatte bis zu 7 Kilometer Tauwerk an Bord. Und das wurde hier auf so einer langen, überdachten Bahn gedreht. Und das dann natürlich vor den Mauern der Stadt, weil man in Hamburg mit den kleinen verwinkelten Straßen damals gar nicht so eine lange Gerade hätte bauen können. Und Taue kann man nun mal nicht um die Ecke drehen. Und die Parallelstraße heißt Seilerstraße, weil da Seile gemacht wurden. Die sind nicht ganz so dick und nicht ganz so lang wie Taue. Und deswegen ist die Parallelstraße auch ein bisschen kürzer als die Reeperbahn. Ganz einfach.
Alex bedient auf seiner Kiez-Tour aber auch jedes Klischee, das man von St. Pauli und der Reeperbahn kennt.
Also wir sind vorbeigekommen am riesigen, mehrgeschossigen Sexshop mit Sadomaso-Studio im Keller. An so großen Touristenlokalitäten wie hier dem Herzblut da vorne. Dann gibt es ja auch eher so absurde Geschichten wie die Hamburger Alm, wo man dann seine Après-Ski-Party mit Kellnerinnen im Dirndl auch hier auf St. Pauli feiern kann. Dann haben wir hier den einzigen McDonald's der Welt, der sich unter einem Bordell angesiedelt hat. Das war nämlich schon sehr viel früher da.
Am nächsten Tag verlässt die Thurgau Chopin dann die Großstadt Hamburg auf der Elbe. Nach rund 45 Kilometern erreicht das Schiff Lauenburg und kurz dahinter, in Adlenburg, zweigt dann der Elbe-Seitenkanal ab. Schon nach wenigen Kilometern taucht dann das Schiffshebewerk Scharnebeck auf, eines der größten seiner Art weltweit und ein nautisches Highlight dieser Reise, so Kapitän Frank Behring.
Schiffshebe Scharnerberg, wenn sie oben ist, über 30 Meter hochgehoben werden. Und dann haben sie schön hier in den, wir sagen immer Heide-Suez-Kanal, einen wunderschönen Blick. Also ist schon ein ganz besonderes Erlebnis.
Wie ist das technisch einzuordnen? Wie wird da das Schiff gehoben? Wie hoch wird es gehoben?
Wir sind 36 Meter werden wir in die Höhe gehoben. Wir fahren in diese, so wie eine Badewanne rein. Das sind Elektromotoren, die betätigen die Gegengewichte und die ziehen uns dann nach oben in Minuten schneller. Der gesamte Hebevorgang dauert so 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten, aber der reine Hebevorgang nur 4 Minuten.
Und das ist ein großes Gewicht, das da dann von unten nach oben transportiert wird, weil man ist ja nicht nur mit dem Schiff drin, sondern da ist ja auch noch Wasser drin.
Unser Schiff wiegt 1200 Tonnen, also wir verdrängen 2200 Tonnen, das Gewicht bleibt immer gleich.
Und dann ist man oben und schaut, wie Sie eben gesagt haben, in den Heidesuis, wie man so schön sagt, eine Wasserstraße, die sehr beschaulich ist, aber die auch teilweise, wenn man hier entlang fährt, auch sogar Tiererlebnisse und Tierbeobachtungen ermöglicht.
Die Rehe schwimmen hier regelmäßig. Unsere Wildschweine, da haben wir schon langsam gemacht, damit die passieren kann. Also wir haben dann schon ab und zu eine kleine Wartezeit wegen der Wildschweinrotte, die durchschwimmt. Aber ansonsten ist der wunderbar zu befahren.
Und in dieser beschaulichen Umgebung findet die Thurgau Chopin dann auch ihren Ankerplatz für die Nacht. Von dem werden die Passagiere am nächsten Morgen abgeholt zum Landausflug nach Lüneburg. Hier werden sie von Stadtführer Klaus Niklas erwartet, der sie in einer, wie er sagt, reichen Stadt begrüßt.
Der Reichtum kommt aus dem Salzabbau. Wir haben einen Salzstock unterirdisch in der mittelalterlichen Stadt und dieses Salz wird in den Ostseeraum gefahren. Wir gehören zur Hanse und beliefern den Heringsfang der Ostsee mit dem Konservierungsstoff Salz. Das macht uns reich.
Wenn man durch diese Stadt geht, und sie zeigen uns ja viele Häuser, dann sieht man tatsächlich, dass diese Stadt eigentlich gar nicht groß zerstört ist, sondern es ist so, wie wenn man durch ein Museum läuft, aber ein sehr lebendiges Museum.
Genau so ist das. Das ist eines der bemerkenswerten Dinge unserer Stadtgeschichte, dass durch alle Kriege hindurch keine nennenswerten Schäden auftraten und dass es nie einen großen Stadtbrand in Lüneburg gab. Also überall, wo man im Innenstadtbereich hingeht, wartet schon die Renaissance. Das macht unsere Stadt so ganz bemerkenswert. Über 1400 Baudenkmäler.
Können Sie gerade mal so ein bisschen beschreiben, die Atmosphäre und wie sich diese Stadt präsentiert?
Das lokale Material war der Backstein, weil hier im Norden es kaum Natursteinvorkommen gibt, mit denen man Häuser erbauen konnte. Darum, der Backstein ist absolut prägend. Der rote, sichtige Backstein mit den Gipsfugen dazwischen. Man hat die treppenartig aufgestuften Schaugiebel der Hanse, wie man sie nicht nur in Lüneburg, sondern auch in anderen Hansestädten findet. Und dann hat man noch prächtige Wappenschilde von sehr reichen Kaufleuten und lateinische Sinnsprüche aus der Bibel oder der antiken Philosophie, die dem Ganzen noch einen ganz besonderen Ausdruck verleihen.
Wir sind mit einem Flusskreuzfahrtschiff unterwegs und eigentlich könnte man ja jetzt denken, man kann auch in Lüneburg an Land gehen und dort das Schiff ankern, weil es gibt auch einen Hafen, aber der ist, glaube ich, nicht mehr in dem Zustand, dass er heutzutage ein Flusskreuzfahrtschiff wie die Chopin beheimaten könnte.
Das ist so richtig. Das war aber auch schon im Mittelalter nicht anders. Also hier sind nie die großen Koggen der Hanse eingefahren. Der kleine Fluss Ilmenau ist durchaus schmal und kurvenreich. Das heißt, die Boote hatten etwa 20 Meter Länge, was natürlich für die heutigen Flusskreuzfahrtschiffe überhaupt kein Maß ist. Und darum ist die Elbe dann der Ort, an dem man Lüneburg auf dem Wasser erreicht oder der Elbe-Seitenkanal, der unmittelbar an der Stadt entlang fließt.
Nach so viel Wissenswerten über Lüneburg genießen die Passagiere die Weiterfahrt auf dem Elbe-Seitenkanal, stellt Kreuzfahrtdirektor Martin Müller immer wieder fest.
Wenn ich da auf dem Meer bin, dann sehe ich eigentlich, ja, mal ein, zwei Tage sehe ich einfach nur blau. Ich sehe nur das Meer, ich sehe nichts. Aber hier auf der Flusskreuzfahrt, da geht die Landschaft bei uns vorbei. Und das Ganze geht langsam. Wir sind ja mit 10, 15 Stundenkilometer unterwegs. Ist eine Art Entschleunigung und es ist einfach gemütlich. Man kann oben auf dem Sonnendeck sitzen und wir können die Landschaft gucken. Wir können die Häuser, die Städte schauen, die vorbeigehen. Wir können die Fauna schauen. Wirklich sehr, sehr spannend, aber auch entspannend.
Die Nacht verbringt die Thurgau Chopin dann in Wolfsburg und das Erste, was die Passagiere sehen, ist das riesige Volkswagen-Emblem. Die Thurgau Chopin ankert nämlich in nächster Nähe zur Autostadt des Automobilkonzerns. Und die ist auch das Ziel des nächsten Landausflugs, wo die Teilnehmer Tourguide Anna-Maria Reb treffen.
Also die Autostadt befindet sich auf einer Fläche von 28 Hektar, so direkt am Mittellandkanal und sehr zentral gelegen, also innerhalb von Wolfsburg und direkt am Werk auch.
Das heißt, wir können zu Fuß vom Schiff hier die Autostadt besuchen. Sie begrüßen uns dann und welche Gelegenheit haben die Passagiere dann, sich hier über die Marke VW und über die Autos zu informieren?
Also in einer Führung erzählen wir über die Geschichte der Autostadt, also wie die Autostadt entstanden ist und natürlich auch die Verbindung, also von der Autostadt innerhalb von Wolfsburg auch mit dem Werk. Und wir erzählen auch über den Auslieferungsprozess. In der Autostadt werden in der Regel so um die 500 Autos am Tag ausgeliefert. Wir sehen also, wie die Fahrzeuge zwischengelagert werden. Und natürlich geht es auch um die Marken, die zum Volkswagen-Konzern gehören, also die zur Volkswagen-Familie gehören. Also wie zum Beispiel Porsche, Seat, Audi. Und wir haben auch ein ganz tolles Museum. Also es geht ja um das Thema Mobilität in der Autostadt, Mobilität in der Vergangenheit, heute und morgen. Und dafür ist das Museum geeignet. Also dort geht es um über 130 Jahre Automobilgeschichte. Also nicht nur Volkswagen, sondern auch andere Marken.
Auf dem Wasser geht es dann für die Passagiere zu einer weiteren interessanten Passage. Nämlich zu der Stelle, an der der Mittellandkanal tatsächlich auf einer Brücke die Elbe überquert. So Kapitän Frank Behring.
Die Überführung in Magdeburg, die ist sehr interessant. Also wir fahren über die Elbe und unter uns können wir dann einen wunderschönen Blick ins Elbtal haschen.
Letzter Stopp, bevor die Thurgau Chopin Berlin erreicht, ist dann Potsdam. Hier lädt Stadtführerin Jordis Weise die Passagiere zu einer kleinen Weltreise durch die Hauptstadt Brandenburgs ein.
Also wir haben Italien dabei, Holland, Marokko, Sizilien, die nordischen Staaten, Frankreich und in Russland stehen wir gerade.
Und was verbirgt sich dahinter?
Also es gibt natürlich in Potsdam das Holländerviertel der Stadt, dann die maurische Moschee, ein sizilianischer Garten, ein nordischer Garten. In Frankreich gehen wir spazieren, da ist nämlich das Schloss Sanssouci gelegen. Und wie gesagt, hier sind wir jetzt in der russischen Kolonie Alexandrowka.
Natürlich ist Schloss Sanssouci das Highlight auf dieser Rundfahrt. Und einige nehmen sich da sogar ganz besondere Mitbringsel mit, die sie auf ein Grab legen, nämlich Kartoffeln. Wieso?
Weil der alte Fritz die Kartoffel eingeführt hat und deswegen heißt die ganze Sache Pommes Fritz. Und für diesen Spruch werde ich irgendwann verhaftet.
Aber sie bringen uns dann auch wieder zurück zu unserem Schiff. Das heißt, Potsdam hat auch eine Verbindung zum Wasser.
Naja, Potsdam ist so wunderschön. Ganz viel Grün haben wir hier, ganz viel Wasser. Also die Havel umschippert die ganze Stadt sozusagen. Also hier ist wirklich, Schlösser haben wir ohne Ende. Es ist wirklich eine wirklich, wirklich tolle Stadt.
Also ein schönes Ziel, das man mit einem Flusskreuzfahrtschiff wie der Chopin ansteuern kann.
Absolut, genau.
Und bevor die Thurgau Chopin in die Spree einfährt und ihren Zielhafen in Berlin-Spandau ansteuert, habe ich meine Mitpassagiere gefragt, wie ihnen die Reise gefallen hat.
Jederzeit wieder. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Service hier ist exzellent, das Essen sehr gut und die Streckenführung, ja, wie erwartet.
Heißt ja von der Förde an die Spree. Das sieht man vom Schiff aus, dass so die Landschaft auch ein bisschen anders wie wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Bus oder mit dem Auto die Strecke hinter sich bringen würde.
Definitiv. Das ist ein vollkommen anderer Blick. Und man gleitet ja auch recht langsam durch die Gegend.
Mein Fazit ist gut von dieser Reise. Ich fand es sehr informativ, auch was wir gesehen haben von den Städten her. Wir waren genügend auf dem Wasser, was ja manchmal nicht der Fall ist. Es ist alles entschleunigend, weil es ist natürlich sehr ruhig und sehr entspannend und man muss nicht immer Koffer packen etc. Ja, ich liebe es halt einfach auf dem Wasser zu sein.
Das war ja gerade eben für uns Nordlicht, ja, genau das Richtige. Wir sind ja Wikinger und kommen von da oben und das war für uns eine Herausforderung, eben wie von der Kieler Förde an die Spree zu fahren. Und das fand ich also sehr, sehr interessant, auch mit den Schleusen und alles, was dazu gehört, das war toll.
Es ist einfach, wie man sich so eine Schiffsreise vorstellt, das ist jetzt etwa die 8., 9., wo wir machen und es ist immer einfach ein Genuss, im Gegensatz wenn man gesehen hat in Kiel diese großen Schiffe.
Ja, die ganze Reise war spannend und ein paar Sehenswürdigkeiten auch in
Hamburg, vorher in Kiel. Und die Reise ist sehr angenehm auf dem Schiff. Die Landschaft zieht schön an einem vorbei.
Vielleicht haben Sie ja jetzt auch Lust bekommen, Norddeutschland auf Flüssen und Kanälen zu entdecken. Diese Reise bietet Thurgau Travel auch in umgekehrter Richtung an, also von Berlin nach Kiel. Wer das Angebot in der Schweiz bucht, für den beginnt die Reise schon ab Basel, denn von dort aus werden die Reisenden von einem Mitarbeiter von Thurgau Travel während der Anreise mit der Bahn begleitet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Planung Ihrer nächsten Reise mit Thurgau Travel.
Mehr Informationen zu den Flussreisen und Flusskreuzfahrten von Thurgau Travel für Interessierte aus der Schweiz unter thurgautravel.ch und aus Deutschland unter thurgautravel.de.